Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Hajo Schumacher, Journalist, unter anderem für die Berliner Morgenpost, Autor von Büchern über das schwierige Dasein als Mann, Männerspagat, oder auch über das leidige Leben mit Smartphones. Kein Netz heißt das jüngste Buch. Und heute vor allem unser Christkind. Herzlich willkommen am Heiligabend hier live im Studio.
Tja, ich habe extra meine kleinen Flügelchen angelegt.
Wir schauen, so gut es geht, auf die Themen des Tages. Ich hätte da erstmal eine erschreckende Zahl, Hajo Schumacher.
Und?
Rund 17 Millionen Menschen feiern kein Weihnachten in diesem Land.
17 Millionen, das ist ein Fünftel sowas, ja.
Ja, das ist eigentlich.
Ist das besorgniserregend?
Naja, das ist, ich habe gedacht, das ist fast die gleiche Zahl wie die nicht geimpften Menschen in diesem Land.
Aber kommt das hin?
Ich glaube, das ist jetzt keine natürliche Überschneidung der beiden Gruppen,
aber 70
oder?
Millionen gucken zum Beispiel keinen Tatort. Also es gibt halt immer so Gruppen, die. Also WM-Finale gucken auch drei Viertel nicht.
Ja.
Also ja.
Ich würde sagen, aber wir sprechen jetzt nicht von einer radikalen Minderheit der Weihnachtsverweigerer. Fordern Sie jetzt nicht ultimativ auf, bitte Weihnachten zu feiern. Es gibt gute Gründe, das nicht zu tun.
Ich muss da auch noch einen Diversity-Hinweis machen, weil Weihnachten ist ja nun mal ein christliches Fest und ganz viele Menschen.
Ehrlich gesagt würde ich da ein kleines Fragezeichen setzen mittlerweile.
Ja gut.
Ich würde es säkularisiert nennen.
Aber okay, gut. Es ist ein Amazon-Fest, aber das ist. Also insofern, alle die an was glauben und da jetzt dann nicht so mit übereinkommen. Ich frage mich nur, was machen die? Weil die müssen sich ja dann auch dem Fernsehprogramm unterwerfen.
Ich glaube, die hören unter anderem heute Deutschlandfunk Kultur in der Erwartung, dass sie auch mit angesprochen werden. Und ich kann Ihnen das versprechen. Wir senden heute, und das ist auch ganz im Sinne des Bundespräsidenten, glaube ich, der nämlich sagt, bitte weniger streiten. Wir senden heute für alle, egal ob sie gerade den Baum schmücken oder was immer sie auch tun. Falls sie was ganz anderes tun und Weihnachtsverweigerer sind, würde mich echt mal interessieren. Schreiben Sie uns gerne. Mhm. Hörerservice, da finden Sie alle die Adressen und Telefonnummern. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an, oder?
Unbedingt.
Gut. Alle Jahre wieder spricht der Bundespräsident die Weihnachtsansprache. In diesem Jahr gibt es sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier morgen auch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur zu hören um kurz nach 20 Uhr. Die ersten Auszüge, die ersten Zitate gibt es schon. Das ist Tradition. Hajo Schumacher in gewisser Weise in der Logik der alten Medienwelt, ne? Damit die Feiertagsausgaben der Tageszeitung eben auch schon darüber berichten können.
Ja, und natürlich sagen wir es ehrlich, es ist ja auch ein bisschen saure Gurkenzeit, ne? Es ist nicht so viel los und die Wahrscheinlichkeit, dass die goldenen Worte des Staatsoberhaupts abgedruckt werden, ist natürlich, je größer, je früher man das alles rauswirft. Nach klassischen journalistischen Kriterien ist es im Wesentlichen die Person, die es sagt. Der Inhalt ist doch sehr austauschbar. Oder können wir uns an einen einzigen Satz aus dem letzten Jahr erinnern?
Also ich glaube, man kann sich an Sätze erinnern, aber ich glaube, die funktionieren einfach auch in jedem Jahr. Es gab ja auch mal, jetzt haben wir einen in die Geschichte, ne? Das war nicht der Bundespräsident, sondern der Bundeskanzler, wo aus Versehen die falsche Ansprache, die vom Vorjahr dann gesendet wurde.
Das hätte keiner gemerkt, wenn es nicht im Sender aufpasst.
Der arme WDR-Kollege hat, glaube ich, damals seinen Job verloren. Aber gut.
Nicht wahr.
Wir sind beim Bundespräsidenten dieses Jahres, ich glaube 2021 zählen wir, wobei man könnte ja auch ob der Thematik ein bisschen durcheinander kommen. Die Frage, ob die Ansprache von 2020 auch funktioniert hätte, angesichts dieser Corona-Dauerschleife, könnte man fast mal testen. Ne? Aber wir können ja mal schauen, was er gesagt hat. Er hat nämlich unter anderem gesagt, und zitiere mal, wir spüren, nach 2 Jahren macht sich Frust breit, Gereiztheit, Entfremdung und leider auch offene Aggression. Und dann aber sein Appell, wichtig sei, dass wir ein Land sind. Wir müssen uns auch nach der Pandemie noch in die Augen schauen können. Und wir wollen auch nach der Pandemie noch miteinander leben.
Ja, alles richtig, nichts falsch. Was ich bemerkenswert fand, war dieses doch sehr offensive Wahrnehmen, das, was er die große, oft stille Mehrheit nennt. Und da scheint mir gerade im Lande was in Bewegung zu geraten, weil auch wir, ich nehme mich da gar nicht aus, ja immer diese Spaltungsgeschichte erzählt haben. Ne? So nach dem amerikanischen Vorbild, es zieht sich ein Graben so mitten durchs Land, eine Hälfte, andere Hälfte. Das ist nicht so. Das ist das, was man als False Balance kennt. Die, die wirklich dagegen sind, auch gegen dieses demokratische System, die mit Fackeln vor irgendwelchen Haustüren stehen, das ist nicht die Hälfte, das sind deutlich weniger. Und wir Medien sind, glaube ich, auch gehalten, die nicht größer zu machen, als sie sind. Sie auch nicht zu unterschätzen, um Gottes Willen. Aber man kennt das von ganz vielen sozialpolitischen Studien. Es gibt einfach diese 15, vielleicht 20% im Land, die sind mit der Gesamtsituation unzufrieden. So, und die sind mal rechts und mal sind sie gegen Migranten und mal sind sie gegen Corona-Maßnahmen. Diese Menge haben wir immer. Und dass Steinmeier sagt, ey, die vielen, die wir auch gar nicht hören, die auch vielleicht gar nicht in den Medien so abgebildet werden, das ist die Mehrheit. Das ist die Mehrheit. Es ist keine Spaltung. Und das finde ich eine gute Geschichte.
Genau, insofern ist das ja vielleicht, wenn wir mal uns fragen, was kann eine solche Weihnachtsansprache leisten, jenseits der Dinge, die man da eben so sagt, diese Lücke zu füllen, die ja viele empfunden haben. Ne? Also gerade eben die sich, wie sagte es, die umsichtig und verantwortungsvoll handeln, ne? So wird er sagen, in seiner Weihnachtsansprache. Die erkannt haben, dass wir aufeinander angewiesen sind. Ich auf andere und andere auf mich, ja, also Zitate Steinmeier hier. Aber natürlich ist auch die Frage, finde ich, bei so einer Weihnachtsansprache, wie man etwas sagt. Und das ist natürlich wirklich auch eine Stärke des Frank-Walter Steinmeier, weil der ja eigentlich schon immer so gesprochen hat, als wäre er Bundespräsident, auch als es noch lange nicht war.
Einspruch. Nein. Also ich fand zum Beispiel Joachim Gauck, den man ja auch nicht mögen musste, aber so mit seiner Baseline Freiheit in allen Darreichungsformen, der konnte schon gut reden. Ich habe in diesem Jahr tatsächlich mal eine Steinmeier-Rede, ich weiß gar nicht mehr wozu, wirklich, die war ganz abgedruckt in der Morgenpost, mal mit so einem Markierstift bin ich mal durchgegangen. Und es sind ganz quälend oft diese gleichen rhetorischen Figuren von wegen, wir müssen nicht nur an die einen, sondern auch an die anderen denken.
Man kann sich die Armbewegung dazu vorstellen.
So, ganz genau. Genau. Ja. Und nach dem dritten Absatz bin ich wirklich in den Tiefschlaf gesunken. Und Frank-Walter Steinmeier, der ja in Wirklichkeit ja ein gelernter Spitzenbeamter ist, der ist ja Jurist, der hat ja für Schröder ganz lange, ob damals in Hannover oder später im Kanzleramt, einfach erstmal so die Akten weggemacht.
Die Kohlen aus dem Feuer geholt.
Der ist kein Performer. Ne? Also im Fußball würde man da sagen Wasserträger, so Mittelfeldspieler. Total wichtig für eine Mannschaft, aber als Bundespräsident, ich gestehe, ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan. Also die Person Steinmeier,
ein bisschen raus, ja.
Nein, die Person Steinmeier toll, aber die letzten zwei Jahre war er die Stütze in diesem Land, an dem sich die Menschen aufgerichtet haben. Wer war das überhaupt? Mhm. Also selbst Richard David Precht ist ja zum Schluss, hat ja stark geschwächelt. Ja. Und die Kirchen haben diesen Job, finde ich, nicht so ganz richtig hingekriegt und da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Herz. Johannes Rau hat das Wärmestrom genannt. Einfach so, ich bin da. Oder, ne, der Ethikrat hätte sowas auch sein können. Die haben es irgendwie auch nicht so richtig hingekriegt. Gut, aber vielleicht überfrachte ich das Amt auch mit meinen Erwartungen.
Also ich habe die Vergleichsebene aufgemacht, jetzt auch der aktuell herrschenden Politikerriege und Politikerinnenriege. Und da freue ich mich immer schon, wenn irgendjemand mal eine feste, klare Stimme hat.
Okay.
Und eine gewisse Autorität einfach durchs Sprechen vermittelt. Ich finde, das schafft natürlich Frank-Walter Steinmeier schon.
Ja, okay. Ich würde fast wirklich sagen, Olaf Scholz hat in der Beziehung auch zwei ganz gute Punkte gemacht, gerade jetzt nochmal in der vergangenen Woche. Ich fand es erstens bemerkenswert, dass er sich getraut hat zu sagen, wir schließen bestimmte Dinge nicht aus. Also dieses sehr lineare Betrachten, was in der Ära Merkel noch war, wenn wir erstmal alle geimpft sind, ist die Pandemie vorbei. Wenn das passiert, ist die Pandemie vorbei. Nee, Scholz hat die Traute gehabt zu sagen, wir haben das Ding nicht im Griff. Das ist ein offenes Spiel. Das ist nicht so Startziel, sondern es ist eine Partie Schach. Und das Zweite, was ich an Scholz bemerkenswert fand, war das Integrative, dass er Drosten und Streeck, die wir Medien ja auch lange als Gegenspieler betrachtet haben, gemeinsam in sein Beratergremium zieht. Frau Merkel hatte, glaube ich, schon eine sehr konkrete Vorstellung, wie ihre Experten so zu sein haben. Mhm. Die hat da sehr nach Geschmack entschieden. Und Scholz holt die Antagonisten in diesen Rat rein. Und das finde ich gut, weil er damit auch dieser Spaltung weniger Vorschub leistet. Also Streeck wird dann nicht immer so zum Ach ja, zum Mietmaul bestimmter Medien gemacht, sag doch mal was gegen Drosten, sondern aus der Spaltung wird jetzt Streit. Und ich finde, Streit ist gut und wichtig für eine Demokratie, nach Regeln, aber eben nicht spalten. Spalten heißt unversöhnlich. Und da war Scholz fast steinmeieriger als der Bundespräsident. Das waren für mich zwei so Signale, die ich ganz wichtig fand. Vielleicht klein, vielleicht unbemerkt, aber es ist ein anderer Sound.
Es ist, falls jemand denkt, warum wird es denn langsam so ruhig auf der Straße, Heiligabend.
Das ist eine Service-Sendung. Danke, Herr Frenzel.
Ja, ich habe gedacht, also wie gesagt, wir machen es ja auch wirklich für alle, auch für die 17 Millionen, die aus welchen Gründen auch immer sagen, nee, Weihnachten ist für uns nicht so wichtig. Weihnachten zum zweiten Mal unter Pandemiebedingungen, jetzt noch feiern und dann ab Dienstag bitte wieder schön Kontaktbeschränkungen. Nicht mehr als 10 Personen dürfen dann zusammenkommen, egal wie häufig man die Nadel schon im Arm hatte.
Ja.
Es gibt ja nicht wenige, die sagen, das ist von der Reihenfolge her ein bisschen dumm gedacht, dass wir jetzt nochmal in fast allen, es gibt einige Bundesländer, die haben diese Regel schon vorgezogen, genau deswegen, weil sie gesagt haben, das macht doch gar nicht so Sinn, dass wir jetzt nochmal groß Weihnachten zulassen. Was sagen Sie?
Ich kann auf der einen Seite die Politik total verstehen, dass die überhaupt keine Lust haben, sich jetzt nochmal zum Jahresende hier als die Buh-Männer und Frauen hinzustellen. Und die Zahlen sind ja auch gemein. Wir haben nach wie vor fallende oder zumindest stabile Inzidenzen. Also die Omikron-Welle, die große, die da kommen soll, die ist einfach noch nicht zu sehen. Und das ist eine Erfahrung dieser Pandemie, keine, die unbedingt Mut macht. Aber es wird immer erst reagiert, wenn die Hütte brennt. So, früher ist es nicht, wie sagt man, kommunizierbar. Ich finde, wir sind erwachsene Menschen. Inzwischen haben wir alle die Aha-Regeln drauf. Wir wissen, wie das mit dem Impfen ist, wie das mit den Kontakten ist. So ein ganz klein bisschen Selbstverantwortung. Und wer jetzt, also wer am 28. dann tatsächlich noch in einen Club geht und sich mit anderen anschwitzt und ansprotzt, wirklich auch selber schuld.
Obwohl Club wird schwer, ne?
Ja, ich meine, klar, insofern ist das konsequent, da auch nochmal dicht zu machen. Aber ich weiß doch inzwischen, was zu tun ist und was nicht. Und mich über all die aufregen, die sich da jetzt wissentlich infizieren, kommen.
Sie laufen da jetzt bei mir eine sehr offene Tür ein, aber gerade deswegen, weil ich auch mir hier gedacht habe, nein, genau, das ist jetzt der Moment der Selbstverantwortung, der Eigenverantwortung. Mhm. Wir haben alle diese Erfahrungswerte. Aber dann stellt man ja fest, ein Teil hat das dann doch nicht, hat eine andere Risikobewertung oder, und dann kommt eben das Problematische, hat eine ganz persönliche Risikobewertung, die aber leider gesellschaftliche Folgen hat, weil der dann doch eben dummerweise in der kritischen Infrastruktur Krankenhaus landen muss, der ist dann eben da.
Ja, deswegen hätte man das mit der berufsbezogenen Impfpflicht auch schon mal ein Jahr früher machen können. Hätte Fahrradkette, wissen wir jetzt für die nächste Pandemie. Ich kann nur aus unserer familiären Erfahrung sprechen. Wir kommen heute Abend mit 6 Menschen zusammen und wir werden alle vorher testen. Und zwar nicht, weil wir irgendwem misstrauen oder so, sondern weil das inzwischen so, naja, wie Anschnallen im Auto, so ein Automatismus ist. Mhm. Und vor einem Jahr, ich weiß noch, da haben wir das noch so, ja, das ist jetzt kein Misstrauen, also da haben wir es noch so zu erklären, zu rechtfertigen versucht. Und das finde ich wiederum das wirklich Faszinierende, was haben wir in diesem Jahr dann doch alles gelernt.
Aber darf ich mal fragen, wenn das so vereinbart ist, hält man sich dann auch das Stäbchen hin? Weil diese Situation hatte ich jetzt gerade vor kurzem, kleine Einladung und ich habe gesagt, naja, ihr seid ja eh alle geimpft, werde ich jetzt nicht überprüfen und Test wäre gut, weil wir sind so 8, 9 Leute, die zusammenkommen. Und dann, naja, wie das halt so ist auf WhatsApp, dann haben die Ersten irgendwie in die Gruppe ihr Foto gestellt mit dem Teststäbchen. Aber ich dachte, es ist halt natürlich auch in der Tat irgendwie, also ich wollte nicht an der Tür stehen und sagen, bitte das Stäbchen zeigen.
So, ich meine, da hat jeder eine andere Mentalität, da ist so, komm, wenn ich betrügen will, dann schaffe ich das auf irgendeine Art und Weise. Dann stecke ich mir auch das Teststäbchen mit der falschen Seite in die Nase. Also, ne, also da gibt es ja nun endlose Möglichkeiten. Und ich finde, so ein Restvertrauen sollten wir unseren Mitmenschen spendieren.
Apropos Stäbchen in die Nase. Ich habe es jetzt zweimal schon geschafft, so Gedanken versunken, das Stäbchen erst in die Flüssigkeit zu tun und dann in die Nase. Ich habe noch nicht ich habe mich nicht getraut, es zu googeln, weil wenn man sowas googelt, dann endet das ja immer mit Exitus. Aber falls, wie heißt das im Zug so schön, falls Ärzte an Bord sind, also falls uns jemand zuhört und das fachkundig beantworten kann, das wäre übrigens der zweite Hinweis, den ich gerne heute aus der Hörerschaft zurück hätte, nach der Frage, warum manche Leute Weihnachtsmuffel sind.
Schön, dass ich das jetzt schon erfahre, nachdem ich jetzt hier im Studio bin und potenzielles Opfer des Moderators.
Nein, aber ich bin geboostert. Heute hat es geklappt.
Ah, okay.
Heute habe ich es in der richtigen Reihenfolge.
Ist auch schwierig.
Alles gut. Dieses Thema Corona wird uns so sehr, glaube ich, auch im Jahr 2020 noch verfolgen, dass ich jetzt fast sagen würde, wir machen hier einen Strich, oder?
Ich bin ja als Ehemann einer Psychologin manchmal auch so auf anderen Gedankensträngen unterwegs, die jetzt nicht streng journalistisch sind. Und meine Psychologenfrau sagt, das Schöne, was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist, wir haben dieses Bewusstsein, mit dem wir dann auch selbst entscheiden können, worüber wir reden, wie wir drüber reden, auch in welcher Laune wir jetzt in dieses Weihnachtsfest gehen. Ja, ich kann jetzt super aggro sagen, so heute Abend wird auch nochmal mit allem abgerechnet, was in den letzten zwei Jahren, was keinen Menschen interessiert. Die Textbausteine kennen wir alle auswendig. Oder ich kann sagen, hey, lass uns eine gute Zeit haben. Ja, und das entscheiden wir, jeder für sich selbst. Und das ist auch ansteckend. Ne? Wenn drei in der Familie gute Laune haben, dann kriegst du den vierten und fünften noch umgedreht. Mhm. Wenn fünf sich anmuffeln, dann hat der sechste es echt schwer oder die sechste.
Und ich meine, das Gute ist ja, seitdem Karl Lauterbach Bundesgesundheitsminister ist, muss der auch qua Amt häufiger gute Laune haben oder viel mehr Zuversicht verbreiten. Mir fällt jetzt nämlich wirklich noch zum Abschluss ein, er hat ja gesagt mit Omikron, wenn das stimmt, was wir aus den englischen Studien wissen, dass sie zwar viel infektiöser ist, diese Variante, aber im Verlauf offenbar dort erstmal in ersten Erkenntnissen milder, weniger Krankenhauseinweisung, dann wäre das doch die schöne Weihnachtsnachricht.
Ich kann nur Christian Drosten zitieren, der sagt, Omikron ist der Einstieg in die endemische Phase. Also jetzt Pandemie vorbei, jetzt ist es praktisch das Grippevirus. So, also Haken dran, aus. Corona beendet.
Okay, machen wir so. Es gibt ja Menschen, die fürchten Weihnachten nicht aufgrund irgendwelcher Viren, sondern aufgrund ihrer lieben Mitmenschen, den sie sonst ein ganzes Jahr aus dem Weg gehen können. Man nennt das, glaube ich, Familie. Wir sprechen jetzt hier glücklicherweise mit einem Vielfachexperten, Hajo Schumacher, der zum Beispiel mal das Buch mit dem wirklich grandiosen Titel geschrieben hat, Solange du deine Füße auf meinen Tisch legst. Das war ja so eine Art Erziehungsbuch, ne?
Ja, ein Erziehungsscheiterbuch.
Okay. Und zweite Expertise kommt mit und dank der schon erwähnten Ehefrau Suse Schumacher, eine Psychologin, mit der sie ja auch einen gemeinsamen Podcast machen, wir.
Ja, der Mutmach-Podcast.
Der Mutmach-Podcast. Jetzt der ultimative Mutmachrat. Wie gelingt das? Stressfeste Weihnachten.
Das ist gar nicht so schwer. Das Wichtigste ist, dass man, wenn alle anwesend und noch möglichst nüchtern sind, dass dann jemand so die Regie übernimmt und sagt, sind wir uns eigentlich einig, dass wir uns heute Abend nicht streiten wollen?
Ist das nicht der Beginn eigentlich schon für den
Konflikt? Ja, Moment. Wenn dann jemand sagt, ich will mich aber streiten, gut, dann muss man nochmal ganz neu denken. Dann muss man vielleicht so Streitinseln schaffen oder einen Streitraum vielleicht, wo man dann rein darf, der auch ein bisschen dramatisch beleuchtet ist, vielleicht so mit Lichtorgel und Technomusik, ne, ordentlich aggro. Und dann gibt es ganz interessant einen Harvard-Sozialpsychologen, der hat für den Nahostkonflikt so ein paar Regeln formuliert, und zwar unter dem Radar. Ne? Das war wirklich auch eine Versuchsanordnung mit Palästinensern und Israelis und hat gesagt, wie kann das funktionieren, dass Menschen, die einfach so gegeneinander sind, wie kriegen wir die auf eine Gesprächsebene? Erste Regel, wir sind offen und ehrlich. Zweite Regel, nur Ich-Botschaften. Ja? Also ich fühle mich bedroht oder ich habe Angst oder sowas. Dritte Regel, kein Fingerpointing. Ne? Du bist schuld und du mit deinen immer gleich. Also das Wort du ist verboten. So, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und dann, vielleicht so nach der ersten Runde Schaumwein, erzählt einfach mal jeder so seine Ziele und Wünsche, was die Pandemie angeht. Also ich möchte, dass dass das schnell vorbei ist, ich möchte, dass meine Familie gesund bleibt, ich möchte in meiner Gruppe akzeptiert sein. Dann, schon schwieriger, erzählt man sich in der nächsten Runde seine Ängste, wovor man so Schiss hat. So, und dann nach der zweiten Runde Schaumwein wird es dann ganz spannend. Dann bringen wir das Ganze auf die Bühne. Ja, und ich versuche, also ich bin jetzt meinetwegen Impfgegner, Corbinian Frenzes Impfbefürworter. Mhm. Und ich versuche jetzt als Impfgegner die Argumente des Impfbefürworters daraufhin zu analysieren, so welches überzeugt oder welches macht mit mir was. Also klassischer Perspektivwechsel. Ich versuche mich in die Rolle des anderen zu begeben. Und dann nach der fünften Runde Schaumwein ist dann die Bühne offen und der Impfgegner muss den Impfbefürworter darstellen. Natürlich so Dinner for One, sonst irgendwie mäßig, gerne auch überspielt. So. Mhm,
gerne das mal heißt stolpern.
Also,
ja.
Genau, wir versuchen also ein so ernstes Thema wie Corona und Impfen zumindest mal an diesem heiligen Abend irgendwie liebevoll miteinander locker. Ja, streiten, aber nicht spannend.
Okay.
Und wenn wir uns hinter alle lachend in den Armen liegen und vorher getestet waren, kann doch nichts passieren.
Sehr, sehr offensive Methode. Ich kenne ja eher den alten Angang, Themen ausklammern. Ja.
Also, kann man auch machen.
Ja, also die
aber funktioniert das?
Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, jetzt muss man wahrscheinlich heute immer davor sagen, also so an der Stelle, das ist natürlich das Privileg meiner bürgerlichen Herkunft. Aber nein, ich glaube, in dem Fall ist es nicht, weil diesen Familienstreit an Weihnachten, das ist ja, was alle trifft. Mich allerdings nicht, aktuell nicht, nie. Ich habe das nie wirklich nachvollziehen können. Also ich frage mich, woher das kommt. Frage mich auch, liegt es wahrscheinlich auch daran, dass wir natürlich aus diesem Großfamilienmodus soziologisch rausgewachsen sind. Also wir sind das halt auch nicht mehr gewohnt, mit so vielen Menschen zusammenzukommen.
Aber es gibt ja auch sowas wie eine self-fulfilling prophecy. Also dieses so, wir dürfen uns auf gar keinen Fall streiten. Da ist ja diese Panik, so wer sagt das erste Wort mit C, wer sagt das erste Impfwort. Also diese unterschwellige Angst, so scheiße, wann geht's los? Deswegen ist ja dieses Wichtige, gleich von Anfang an zu sagen, ich möchte mich nicht streiten. Möchte sich jemand von euch streiten, lass uns offen drüber reden, dann finden wir dafür auch eine Lösung.
Eine Ecke.
Aber dieses, ja. Dieses lauernde Abwarten, so wer sagt als erstes was Kontroverses, das finde ich ganz, ganz toxisch. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die wollen sich in Wirklichkeit streiten. Vielleicht ist das ein fester Bestandteil vieler Weihnachten, dass da einfach auch mal so rauskommt, was sich alles angestaut hat. Und ich meine, wir haben viele Themen. Ja, kaum gibt es Fleisch auf dem Tisch, dann haben wir die Vegetarier-Schranke. Gendern ist zum Beispiel ein Riesenthema.
Allein ne? Die Frage, ne? Also mit Kindern der Fridays for Future-Generation zum Weihnachtsbaum.
Allein der
also
Baum,
ist,
ja.
Ist der gehackt? Kommt der von einer schlimmen Plantage?
Über 20 Millionen dieser grünen Ungetüme stehen in deutschen Wohnzimmern. Was bedeutet das eigentlich für unsere CO2-Bilanz? Ich meine, die Tatsache, dass wir das böllern lassen, ist schon mal auf jeden Fall ein großes Plus. Also das heißt, ja. Streitthemen auch ohne Pandemie reichlich.
Ich würde ja sagen, für mich das Wichtigste an diesem Fest ist eine gewisse Völlerei und Maßlosigkeit, die einen ja auch dann träge macht. Also ich glaube, das hilft auch für ja, Konfliktvermeidung.
Und diese süßen, schweren Weine. Die Familie meiner Frau brachte dann immer so Sherry-Portwein und solche Sachen, die man normalerweise, also die eignen sich nicht mal, um die Fahrradkette sauber zu machen, weil da der Alkoholgehalt zu gering ist und sind auch zu klebrig. Sowas würde ich sonst auch nicht. Was sind denn Ihre, wie sagt man, Sünden zu Weihnachten?
Ich weiß gar nicht, ob wir dafür noch genug Sendezeit haben,
so.
Das aufzulisten. Ach, alles. Ich meine, ich bin ein großer Tiramisu-Macher, das gibt es dann immer in Unmengen.
Selbst gemacht?
Ja.
Ach, und dann im Eimer. Für jeden einen.
Und ansonsten, ich stehe wirklich schon relativ viel in der Küche an Weihnachten.
Ich auch.
Das ist
und zwar
auch so
gerne.
Große Freude. Ja,
wirklich gerne.
Vielleicht, das hat mir auch mal jemand nachgesagt in meiner Familie, sei das meine Vermeidungsstrategie, denn in der Küche hat man natürlich seinen Raum.
Und wir haben den ganz großen Vorteil einer relativ kleinen Küche, also so eine Wohnküche, wo alle sich eingeladen fühlen, mitzukommentieren, brauche ich überhaupt nicht. Ich war übrigens gestern in der Feinkostabteilung des KDW, darf man das sagen, ist das Werbung, da oben im 6. Stock, wo ja mehr Touristen als Berliner sind.
Ja, die immer alle nichts kaufen, ne? Genau.
Also die Verelendung des Landes konnte man da jedenfalls in keiner Ecke ablesen. Es ist unfassbar, wie viele Mengen Hummer, Austern, Lachs, Gänseleberpastete da rausgeschafft werden.
Da war ich zuletzt noch im Weihnachtsgeschenke-Shopping mit meiner Tochter und habe mich dann von einem Stand zum nächsten Pro Probe getrunken, wunderbare Cognacke und dergleichen und bin dann relativ selig nach Hause gegangen, zur Enttäuschung der ein oder anderen Verkäuferin, allerdings ohne etwas mitzunehmen, weil einfach zu Hause noch genug stand. Herr Schumacher, ich merke schon, Weihnachten, ja, das wird, ne?
Ja, natürlich. Außerdem, ich bin wirklich auch dankbar dafür, dass unsere beiden Jungs jetzt in einem nahezu erwachsenen Alter, ja, verhalten nicht immer, es ist wie bei uns, man übt sich da so ran als Erwachsensein. Und dieser ganze Wahn, wir haben neulich tatsächlich, hat meine Frau für unseren Podcast so alte Wunschzettel von unseren Kids, ne, wo dann einfach so der gesamte Playmobil- oder Lego-Katalog einmal abgeschrieben war. Ne? Es war halt nicht ein Star Wars-Raumschiff, sondern alle 27. Mhm. Und dieses Gefühl so, oh, hoffentlich hast du den richtigen Kasten und hoffentlich ist das Kind nicht enttäuscht und so. Heute sind die einfach froh, wenn sie zu Hause sitzen, eine warme Mahlzeit kriegen. Und tatsächlich, der große 27 sagt, wollen wir nicht Siedler von Catan spielen an Weihnachten? Wir sagen, hey, wow, ja, das ist der schönste Familienmoment, wenn wir da gemeinsam so den Urkapitalismus rauslassen. Das ist ja ein sehr, wer es kennt, ein sehr so Monopoly getuned. Und ja, ich freue mich drauf.
Heute ist Bescherung. Irgendwann am Abend gibt es Geschenke unterm Baum. Ich hoffe, Ihre Wünsche werden wahr, wenn Sie uns jetzt hier gerade zuhören. Wir machen jetzt hier eine Bescherung im Studio oder naja, so eine Art Bescherung. Vielleicht perspektivisch erst fürs nächste Jahr. Denn Hajo Schumacher hat mal eine kleine Wunschliste mitgebracht, was er sich wünscht für 2022. Also jetzt nicht ganz persönlich, sondern vielleicht eher so gesellschaftlich, politisch dieses Land.
Das hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen. Also für mich und meinen Berufsstand, unseren Berufsstand, würde ich mir schon auch so eine semantische Abrüstung wünschen, weil was bei uns alles Krise, Notstand, Katastrophe und sonst sowas ist, da eskalieren wir manchmal ganz schön doll. Und diese Aggressivität, die gerade auch über die sozialen Medien so reingetragen wird, irgendwie haben wir so ein bisschen, glaube ich, auch die Pflicht, das zu dämpfen und da so ein, ich sag mal, behutsames, ich will gar nicht das große Wort milde, um Gottes Willen, ich will auch keinen Streit und keine Konflikte vermeiden, aber es ist nicht jedes Mal Weltuntergang. Mhm. Und ich meine, hey, wie toll war das? Vor 4 Wochen haben wir alle noch gesagt, oh Gott, jetzt sind wir alle gar nicht geimpft und jetzt ist Boostern und niemand ist vorbereitet. Und ein paar Tage später impfen wir 1,5 Millionen Menschen am Tag. Ja? Das zeigt schon auch, was hier alles funktioniert. Nichts ist perfekt, völlig klar. So,
und ich merke schon, Sie sind heute schon wirklich im Positivmodus.
Ist ja. Und was mich wirklich beeindruckt hat, und ich möchte da nicht meiner eigenen Illusion zum Opfer fallen, ich gestehe eine gewisse Naivität, aber Robert Habeck hat mit seinen beiden Büchern als gelernter Philosoph und Poet, die er zuletzt geschrieben hat, ja doch sowas wie ein Stil dieser Ampelkoalition vorgegeben, dieses Miteinander. Das haben wir in diesem Zitrusfrüchtchen-Foto da mit den Vieren mit Gelb und Grün gesehen. Ich fand auch dieses Achterbild, als die Koalitionsverhandlungen vorbei waren, wo die da diese ja doch etwas morbide Kulisse des Westhafens so hinter sich hatten auf diesem Kopfsteinpflaster und wo dann da die 8 Unerschütterlichen da lang marschierten. Dieses Gemeinsame, und ich merke es, ich meine es an der Person Christian Lindner zu merken, der komplett aus seinem Wahlkampf-Agro-Modus raus ist und auf einmal sich als vernünftiger Finanzminister und nicht so als Hardliner-Superfalke, auf jeden Fall nicht mehr als sein Vorgänger, präsentiert. Und ich finde diesen Stil bemerkenswert. Ich finde diesen Stil, und Habeck sagte immer, das Wichtigste ist erstmal, dass wir im anderen, im Gesprächspartner, den Menschen sehen und die Würde und jetzt nicht. Und da haben wir natürlich durch die Union im Wahlkampf was vorgelebt gekriegt, was an Tücke, ne, dieses Söder-Lasche-Duell, wie man es nicht machen soll und wie ich es meinen Kindern auch nicht erklären kann, warum Politik oder Demokratie gut ist, wenn die sich echt verhalten wie die letzten Steinzeitmenschen. Mein Wunsch, dass sich dieser Habeck-Stil verstetigt, auch im politischen Alltag. Und das ist schwierig. Den am Anfang so ein bisschen zu zelebrieren, das kennt man, ne? Meine Psychologenfrau sagt auch immer, die guten Vorsätze halten dann ungefähr so ein paar Tage oder Wochen. Im Alltag, der Alltagstest ist wichtig, würde ich mir wünschen.
Ja, gute Wünsche, schöne Wünsche. Übrigens an dieser Stelle mal ein kleiner Hinweis. Wenn Hajo Schumacher nicht den Weihnachtsdienst, den Heiligabenddienst übernommen hätte, dann hätte er auf jeden Fall bei mir im Jahresrückblick sitzen müssen. Den, haben wir jetzt, den haben wir jetzt diese Woche schon aufgezeichnet. Okay. Mit Jasmin Mbarek, mit Friedrich Küppersbusch und mit Jagoda Marinic. Können Sie ab Montag hier hören, auf der Mittagsschiene im Deutschlandfunk. Kultur. Ich sage das nämlich aus dem Grund, weil da nämlich so ein bisschen mehr Blues drin ist und die Erwartungshaltung gerade in dieser Hinsicht irgendwie sehr gedämpft waren. Und
Leute.
Ja, die können jetzt leider nicht drauf reagieren, aber weil da nämlich so ein bisschen die Befürchtung war, dass sie quasi aus so guten Stilansätzen heraus fast schon wieder in so eine Masche verfallen sind. Und sei es nur die Masche, dass sie diese Vertraulichkeit, die ja erstmal gefeiert wurde, so stark zelebrieren, dass es dann irgendwann Closed Shop wird. Also dass wir gar nicht mehr teilhaben können an den klugen Gedankengängen des Robert Habeck und der anderen.
Da muss man sich bei so vielen beteiligten Menschen, glaube ich, keine großen Sorgen machen, dass das so ein richtiger Closed Shop wird. Ich hätte noch einen letzten Wunsch, den ich da dran flanschen möchte. Ich finde das Kabinett, was Olaf Scholz da zusammengebaut hat, doch sehr mutig. Ja, also
ja,
da sind einige Menschen in Bundesministerinnenfunktionen, die das vorher noch nie gemacht haben. Und jetzt so Verteidigung, Inneres, Äußeres, alles in Frauenhand zu geben, habe ich überhaupt kein Problem mit.
Das nennen Sie mutig.
Aber Friedrich Merz
hat gleich einen Shitstorm.
Nein, überhaupt nicht. Das wollte ich damit nicht sagen. Mutig meine ich, indem ich jetzt nicht so die Routinekräfte, die mit denen alle, ne, man hätte auch einen Boris Pistorius zum Innenminister machen können. Ne? Hätte man gewusst, so, ja, Otto Schily lebt. Und jetzt kommt da halt Nancy Faeser. Ich finde es auch großartig, dass mit Nancy und Kevin jetzt zwei Namen, ne, wenn man den neuen Generalsekretär der SPD dazu nimmt, jetzt auch zwei Namen langsam in der Mitte der Gesellschaft ankommen und diese bildungsbürgerlichen Scherze über irgendwelche komischen Namen weg sind. Und ich würde es mir wirklich wünschen, dass diese bislang ja noch nicht so profilierten Ministerinnen einen guten Job machen. Mhm. Also dass dieser Mut in der Besetzung, dass der sich auszahlt und dass die nicht in diesen, ja, in diese professionelle Deformation sofort reingeraten und nur noch so Sprechautomaten sind.
Ich habe leider noch ein Thema, das ist so gar nicht weihnachtlich, aber ich sage auch gleich, warum ich es trotzdem noch wenigstens kurz ansprechen möchte. Heute Morgen wurden in Hongkong zwei weitere Gedenkstatuen an die Tiananmen-Proteste beseitigt. Also ein weiterer Schritt jetzt im Abbau der Demokratie, der Freiheit in Hongkong. Ich habe von unserem Korrespondenten erfahren, dass die chinesische Seite das gerne, solche Sachen gerne macht zur Weihnachtszeit, weil dann viele westliche Korrespondenten im Urlaub sind, im Heimaturlaub und dann nicht so viel berichtet wird. Und ich habe gesagt, Hajo Schumacher, jetzt erst recht. Wir müssen es auf jeden Fall an dieser Stelle erwähnen.
Ja, wobei es ja nicht wirklich überraschend ist, ne? Weil alles das, was von Peking aus gemacht wird, einfach so ein hohes Maß an fürchterlicher Berechenbarkeit hat. Und das reicht ja davon, dass deutsche Firmen, die sich nicht anständig verhalten, in China unter Druck gesetzt werden, dass jetzt ja so tapfere kleine gallische Dörfer wie Hongkong massiv unter Druck gesetzt werden. Insofern, das könnte man dann bei den Weihnachtswünschen vielleicht noch anhängen. Das, was Robert Habeck ja angekündigt hat, die Chip-Produktion jetzt tatsächlich wieder zurück nach Europa. Und
die Außenpolitik macht Annalena Baerbock.
Ja, aber das ist der Wirtschaftsminister in diesem Fall. Und es macht die wertegetriebene Außenpolitik von Annalena Baerbock, glaube ich, ein klein wenig einfacher, wenn man nicht mehr diese unfassbare hundertprozentige ökonomische Abhängigkeit von irgendwelchen Bauteilen, Magnesium, ich weiß nicht, was alles hat. Übrigens auch interessant, ne? Vor 20, 30 Jahren, oh, Globalisierung und wir teilen alles und das ist die billige Werkbank und wir bauen nur noch zusammen. Ja, das hat auch nicht, hat auch gerade mal ein Vierteljahrhundert gehalten. Und China-Politik, das wird eine wirkliche Herausforderung. Und ich glaube, auch da wird sich der Stil ändern, was Frau Merkel da dann doch an großer Freundlichkeit und großem Entgegenkommen gezeigt hat. Das wird sich ändern.
Das
auch
ist
zu Recht, finde ich.
Ja, aber aber meinen Sie, dass es sich ändern wird? Weil ich habe das Gefühl, gerade in der Außenpolitik, die Kontinuitäten sind am Ende doch stärker, als man denkt.
Ja, schon richtig. Die deutsche Automobilindustrie wird sich da schon durchsetzen. Aber ich fand es interessant, was Joe Biden jetzt gerade gesagt hat, dass praktisch die Wertschöpfungsketten für amerikanische Produkte jetzt mal daraufhin überprüft werden sollen, was aus der Uigurenprovinz kommt und ob's da, ob man da nicht auch was ändern kann. Und das Ansehen in der Welt, also das Gesicht zu verlieren oder auch nicht, ist für die chinesische Führung durchaus auch ein Kriterium. Man sieht das ja jetzt so, Boykott der Olympischen Spiele und sowas.
Frische Nachricht heute auch, Japan steigt mit ein. Japan wird auch politisch boykottieren, die Olympischen Spiele.
Naja, komm, ich will so politisch boykottieren. Hat sowieso keiner Bock auf Winterspiele. Ja? Es ist kalt und ungemütlich. Gut, also es ist jetzt so die kleine Lösung, aber zumindest es ist mal eine. Und das ist gut so. Das ist gut. Man muss nicht nur kuschen. Und ich meine, hey, China ist das einzige Weltreich, das die letzten 5000 Jahre lang immer diesen Weltmachtanspruch, das haben keine Ägypter, keine Römer, wahrscheinlich nicht mal die Amerikaner hingekriegt. Die wissen schon, wie es geht.
Hajo Schumacher sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur. Unser Blick auf das, was heute noch zu besprechen war an diesem Heiligabend. Und ich würde sagen, wir folgen jetzt mal all unseren Beschreibungen, was ansteht, und gehen in die Völlerei, ins gute Essen.
Ich muss noch Geschenke einpacken.
Okay, na dann.
Übrigens, ökologisch kann ich noch einen Tipp geben, ja. Kommt aus Japan. Das sind so sehr hübsch bedruckte Baumwolltücher, in die man die Geschenke so einschlägt. Gibt es auch alle möglichen Tricks, um das ein bisschen schön zu gestalten. Man kann das mit so einer Klammer zumachen. Und dieser ganze unfassbare Verpackungsmüll, der sowieso nur schnell abgerissen wird. Ich meine, unsere Altpapiertonne, gestern geleert, ist heute schon wieder voll. Ein echter Skandal. Ich werde zum ersten Mal mit Tüchern arbeiten. Das vielleicht noch als Service-Tweet.
Was man alles mitnehmen kann. Hajo Schumacher, bleiben Sie einfach, wenn Sie uns hören, dabei. Wir gehen jetzt hier gleich wirklich voll in den Weihnachts- und Feiertagsmodus. Dankeschön bis hierhin.